das Wort.
Dankeschön. So, heute lesen wir ein bisschen. Lesen bildet. Quality Time ist ein heißes Thema in unserer Zeit. Und ich werde gleich noch sagen, warum das gerade für uns so hilfreich und lebensspendend sein will und sein soll. Was würden Sie tun, wenn Sie 86.400 Euro zur freien Verfügung hätten? Sie dürfen dieses Geld ausgeben, wofür Sie möchten. Es gibt nur eine Bedingung. Am Ende des Tages darf kein Cent mehr übrig sein. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie erhalten jeden Tag Ihres Lebens genau diese Summe zu den gleichen Bedingungen ausgezahlt. Abends muss alles ausgegeben sein, sonst verfällt es. Eine schöne Vorstellung. Irgendwie aber auch erschreckend, oder? So unwirklich diese Geschichte für Sie auf den ersten Blick auch sein mag, nichts liegt der Wahrheit näher als diese. Nur eben kein Geld, das Sie jeden Tag erhalten, sondern es ist Zeit. Jeden Tag unseres Lebens erhalten Sie, ich und jeder andere Mensch auf unserem Planeten 86.400 Sekunden Zeit. Wir können mit dieser Zeit machen, was wir möchten. Doch ist am Ende eines Tages, wie wir alle wissen, nichts mehr davon übrig. Die Grundidee von der Gleichheit aller findet in der Verteilung der Zeit in idealer Weise Erfüllung. Weder durch Geld, Macht oder Einfluss kann das verändert werden. Kein Spitzenpolitiker oder Wirtschaftslenker erhält auch nur eine Sekunde mehr Zeit am Tag als Sie. So definiert sich der meiste Erfolg, den wir beobachten, dadurch, wie Menschen ihre begrenzte Zeit investieren. Vermutlich werden Sie mir recht geben, dass die wirklich erfolgreichen Menschen sehr proaktiv mit ihrer Zeit umgehen, während viele andere ein eher reaktives Leben mit ihrer Zeit pflegen. Bei dem bewussten Umgang mit Zeit schälen sich zwei wesentliche Dinge heraus. Und diese beiden Begriffe nenne ich installieren und inszenieren. Wir alle kennen Betriebssysteme. Heute hatte jede Waschmaschine ein Betriebssystem. Früher waren das hauptsächlich Computer, MS-DOS, wisst ihr noch, so ganz früher, so die ganz Alten von uns kennen das noch. Das waren Betriebssysteme, heute Windows und so weiter und macOS und Samsung und Co. haben ja, Android, also es gibt ja viele Betriebssysteme, die wir heute namentlich auch kennen. Und es gibt noch viel, viel mehr, die wir noch nie gehört haben, weil die uns überhaupt nicht interessieren. Uns interessiert nur, dass das Gerät funktioniert, wie das heißt oder wie die Entwickler das genannt haben, was dazu führt, dass die Waschmaschine ihre Programme durchführt oder die Mikrowelle so und so arbeitet und selbst der Stabmixer tut, was er soll. Das interessiert uns nicht wirklich. Aber ohne würden wir alt aussehen. Jetzt, wie ist es mit unserem internen Betriebssystem? Ja, das kann man verschiedenartig nennen. Man spricht über Prägung, man spricht über Charakterentwicklung. Aber alle haben wir etwas, das uns antreibt oder auch hier und da stoppt, manchmal kalt. Wenn Verletzungen zum Beispiel im Betriebssystem sind, schadhafte Stellen, wenn da uns jemand anrührt, wo es noch wund ist, dann reagieren wir anders, als wir es sonst täten, weil das Betriebssystem in Anführungszeichen hier defekt oder beschädigt ist. Es geht um unsere Werte, es geht um Rituale. Unser Betriebssystem arbeitet zum größten Teil unbewusst, in unserem nicht bewussten Teil unseres Denkens und unseres Gehirns. Mein Ziel war damals mit Quality Time, ich hatte hier schon mal, ich glaube 2015 oder 2016 darüber gesprochen, eine Installationsanweisung für Qualitätszeiten im eigenen Leben mitzugeben. Weil was mir immer wieder begegnet ist, dass Leute schon wussten, also eine Qualitätszeit mit wirklich wichtigen Menschen ist wichtig. Richtig wichtig. Aber das heißt nicht unbedingt, dass sie diese Zeiten auch hatten. Oft redeten sie darüber, ja, das sollte man machen. Also, oder wenn ich mal Urlaub habe oder wenn ich mal in Rente bin oder dann machen wir sowas. Ja, und das ist eben nicht immer gegeben und nicht immer erreichen wir diesen Punkt. Viele fangen einfach nie an, weil sie das Wie nicht verstehen. Wie sieht denn eine Qualitätszeit aus? Ich bin ein paar Mal eingeladen worden jetzt in verschiedene Fernsehprogramme und zum Radio und immer wieder war die Frage, was ist denn Qualitätszeit? Und darum geht's heute, um das Wie. Weil wenn ich installiere, muss ich auch inszenieren. Diese beiden Dinge gehören zusammen. In Szene zu setzen, etwas aktiv zu steuern, die Umsetzung der Subroutine dieser Betriebssystemerweiterung, wenn wir es so wollen, Quality Time, um die es eben heute geht. Wir alle wissen oder sollten wissen, ich bin heute das, was ich gestern in meinem Leben entschieden, also installiert und inszeniert habe. Meine Entscheidungen formen mein Leben. Nur Opfer, in Anführungszeichen, geben immer anderen die Schuld, dass sie eben da sind, wo sie sind, so sind, wie sie sind. Die Eltern sind schuld, der Chef ist schuld, die Wirtschaft ist schuld, die Frau Merkel ist schuld, die Einwanderer sind, irgendjemand ist immer schuld. Nur ich selbst natürlich nicht, ich bin ja das Opfer. Ich denke aber, ich spreche hier größtenteils zu Menschen, die sich eher als aktive Gestalter ihres Lebens sehen, als Opfer. So zumindest kenne ich viele von euch. Mit anderen Worten, wer installiert und inszeniert unser bisheriges Leben? Wer tat das? Wir. Du für dich, sie für sich selbst, ich für mich. Das ist erstmal die große Wahrheit. Passivität, also ein reaktiver Lebensstil, sorgt dafür, dass ein Einflussvakuum entsteht, das dann andere füllen. Das ist auch wahr. Wenn ich immer passiv bin, treffen die eine Entscheidung, ja, dann treffen andere Entscheidungen für mich. Und die dienen mir in der Regel nicht. So, Passivität ist also ein reaktiver Lebensstil. Wenn du jedoch proaktiv wirst, dann ändert das alles. Vielleicht ist ja jemand, der sagt, eigentlich bin ich eher so der reaktive Typ. Ich lass mal Dinge auf mich zukommen, mal gucken, was passiert. Oder der fromme Mantel, oh, wenn Gott das zulässt, wird das schon in Ordnung sein. Ich habe so einen Käse oft gehört. Aber nur weil ich ihn oft höre, wird er nicht wahrer. Bedenke, wenn du damit beginnst, Dinge zu tun, die nur wenige tun, wirst du letztendlich Dinge haben, die eben auch nicht jeder hat. Das ist, was eigentlich sich jeder wünscht. Ja, ich wäre auch gerne wohlhabend oder erfolgreich im Beruf oder glücklich verheiratet oder was auch immer. Was ist dein Traum? So kauf doch die Zeit aus. Unmittelbar bevor Paulus über die Ehe, die Beziehung zu den Kindern, der Beziehung zu Kollegen und Mitchristen und dann schließlich das geistliche Leben spricht, sagt er diesen einen Satz. Und er sollte für uns als Christen ein Aufwecksatz sein. Kauft die Zeit aus. Warum? Weil sie so limitiert ist. Heute wissen wir doch, alles, was limitiert ist, steigt im Wert. Wenn du mit irgendwas handelst, vielleicht mit einer hochwertigen Uhr, sagen wir mal, eine Rolex ist für viele ein Begriff. Du hast eine von der Serie, wo nur 5.000 weltweit hergestellt worden sind. Du kaufst die für, sagen wir, 15.000 Euro. Nicht, weil du sie tragen willst, sondern weil es eine Wertanlage ist. Und du weißt genau, weil die so selten ist, weil es Sammler auf der Welt gibt, die viel Knete dafür ausgeben, könntest du diese Uhr in den nächsten 5 Jahren wahrscheinlich für einen Plus von 50% verkaufen. Richtig? Wie wäre es, wenn wir mit unserer Zeit so ähnlich umgingen und würden erkennen, hey, meine Zeit ist auch kostbar, weil ich habe nicht unlimitiert davon. Ich habe die 86.400 Sekunden am Tag und dann ist Feierabend. Und wie viele dieser Tage wir noch haben, weiß kein Mensch. Manchmal fällt jemand um und ist tot, einfach so. Und der muss nicht 80 sein, vielleicht ist er 40 oder 50. Wir alle kennen diese Geschichten, wir wissen, dass das passiert. Und natürlich sind es immer die anderen, ne? Ja, ich werde alt, ich werde uralt. Das wünsche ich uns allen. Aber das Wichtigste ist ja ohnehin, wo wir sind nach diesem Leben. Das ist uns Christen klar. Deswegen ist der Tod für uns nicht so arg bedrohlich. Aber eins könnte bedrohlich sein. Wenn ich nämlich da oben ankomme, stehe vor meinem Herrn und er sagt, also zu früh. Wie zu früh? Ist unser Todesdatum nicht festgelegt, genau festgelegt? Glaube ich nicht. Es gibt einige Fakten, die dagegen sprechen. Aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, dass wir selbst Einfluss nehmen können. Einige Christen gehen viel zu früh, weil sie vielleicht rauchen oder viel Alkohol trinken oder einen ungesunden Lebensstil pflegen. Und Gott sagt, hey, was machst du schon hier? Dein Termin war in 15 Jahren. Ups, ich hatte noch was zu tun für dich auf dieser Welt. Jetzt kann es nicht getan werden, weil du bist nicht mehr da. Diese Fragen stellen wir uns, wenn wir Gottesfurcht in unserem Leben haben. Und dann verstehen wir diesen Satz, den Paulus gesagt hat. Paulus wusste, die Zeit ist knapp. Er lebte in der Zeit, wo Verfolgung war, haben wir ja jetzt hier nicht. Er wusste nicht, ob er in irgendeinem Gefängnis landet. Und das landet er ja ein paar Mal. Und irgendwann dann auch den Tod ins Auge schaute. Einen unnatürlichen Tod, einen gewaltsamen Tod. Möge uns das alles erspart bleiben. Aber die Zeit bleibt dennoch begrenzt, limitiert für jeden von uns. Nun, ich habe ja noch ein Buch geschrieben, das Brillant Leben, und ich möchte euch hier kurz etwas draus vorlesen. Das ist eine kleine Geschichte, die kennt der ein oder andere schon, ich finde sie aber sehr einprägsam. Ein Verkäufer von Motorsägen besucht einen Waldarbeiter und fragt ihn, sagen Sie, ich habe gehört, dass Sie Ihre Bäume noch mit einer Handsäge fällen und in kleine Stücke zersägen. Wie viele Bäume schaffen Sie denn so pro Tag? Nun, sagt der Waldarbeiter, jeden Tag schaffe ich es, einen großen Baum in kleine Stücke zu sägen. Wissen Sie, erwiderte der Verkäufer, mit einer Motorsäge schaffen Sie locker das Zehnfache. Aufgrund dieser Aussichten wechselte die Motorsäge ihren Besitzer. Einige Wochen später ist der Verkäufer wieder in der Gegend unterwegs und fragt den Waldarbeiter, nun, wie klappt es mit der Motorsäge? Der schweißgebadete Waldarbeiter erwidert, hören Sie mir bloß damit auf. Früher habe ich wenigstens einen Baum pro Tag geschafft. Jetzt schaffe ich noch nicht einmal einen halben. Der Verkäufer traut seinen Ohren nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Geben Sie mir doch einmal bitte die Motorsäge. Er zieht am Anlasser und schon geht die Motorsäge an. Der Waldarbeiter fragt erstaunt, was ist das denn für ein Geräusch? Zu wissen, was man tut, ist vielfach nicht die Lösung, sondern zu wissen, wie man was tut, ist oft der entscheidende Schlüssel, damit man tatsächlich da ankommt, wo man hin will und auch hin soll von Gott her. Ich erinnere mich noch an einen Vortrag von einem Vater, der sagte dort, er hatte kein Bild dafür, was er mit seinem 11-jährigen Kind tun sollte, zeitmäßig, wie man Zeit verbringt mit einem 11-jährigen Jungen. Und er sagte, ich habe lange darüber nachgedacht, warum ich keine Ideen hatte, keine Ahnung. Und dann sagte er, weil mein Vater ausgezogen ist, hat uns verlassen aus Familie, als ich 10 war. So hatte ich Bilder sehr wohl, was man mit einem 10-jährigen, einem 9-jährigen, einem 8-jährigen macht, spielt, tut. Aber irgendwie auf einmal, ich hatte keine Vorstellung. Was mache ich mit jemandem, der Richtung Teenager unterwegs ist? Wie gehe ich mit dem um? Er musste sich woanders Bilder abholen. Was macht man denn da? Mit anderen Vätern sprechen, bis er dann auch Ideen hatte und das Wie wieder füllen konnte und dann eben auch der Vater sein konnte, der er so gerne sein wollte, ein guter Vater. Und uns geht es manchmal gerade so. Wir haben irgendwo einen Schaden erlitten in unserem Leben, irgendwo Schiffbruch erlitten, irgendwas ging schief. Na, egal, wer schuld ist dran. Diese Situationen führen oft dazu, dass wir uns hier selbst hilflos fühlen, wenn wir wieder in ähnliche Gewässer kommen. Und darum ist es gut, die Wie-Frage zu lösen und auch von Leuten zu lernen, die da besser durchgekommen sind oder die diesen Schaden nie erlitten hatten. Wir erleben das in Eheberatung, die wir seit 25 Jahren machen. Das ist so einer der Punkte. Die zweite und dritte Ehe ist nicht leichter für jemanden, die ist schwerer, weil man immer wieder an dieselbe Mauer stößt. Und manchmal scheitern Ehen immer wieder genau an dieser Mauer, weil sie nicht wissen, wie sie darüber kommen. Als Reklame für unser nächstes Buch, das im August erscheint. Da helfen wir Leute über die Mauer. Ich mag diesen kleinen Motor hier sehr gerne. Ich habe den auch schon mal gezeigt. Das ist ein Motor, du kennst den. Natürlich darfst du nicht drehen. Drehen Sie doch bitte mal den Motor. Einfach mal so, genau. Geht er leicht oder schwer? Schabt sogar, man hört es schon. Ist nicht so wirklich locker, gell? Also, machst du nochmal drehen. Einfach nur so nehmen und drehen, genau. Ja, also er schabt, er dreht zwar, aber ist es schon ein bisschen Arbeit nötig. Wenn ich diesen selben Motor aber nehme und ihn nur umdrehe, jetzt mal vorsichtig drehen, dass es runterfällt.
Oh, ja.
Ist ein ganz anderes Niveau jetzt, ja. Oder? Auf einmal mache ich eine kleine Bewegung, ein bisschen Kraft, und das Ding dreht und dreht und dreht sich sharp nichts, so wie es sein soll. Der einzige Unterschied war, ich habe ihn gedreht. Das Wie habe ich verändert. Das war alles. Sonst ist es immer noch dasselbe Ding. Ihr und mein Leben ist auch sowas. Es gibt immer wieder Bereiche, wo genau dieser Effekt möglich ist. Wenn ich das Wie leicht verändere. Es sind oft kleine Änderungen mit großen Wirkungen. Und das Problem ist nur, dass wir nach 10, 20, 30 Jahren Arbeit mit der Säge, ohne sie anzuschmeißen, keinen Glauben mehr habt, dass das Ding funktioniert. Bis jemand an dem Startkabel zieht. Und ich merke, wow, da ist ja noch was ich überhaupt nicht wusste. Ja. Und unser Leben ist doch so endlich und es ist so schnell vorbei. Und deswegen ist Lernen so ein großer Wert. Ich möchte uns allen empfehlen, eine Frage zu stellen. Die habe ich früher meinen Seminarteilnehmern regelmäßig gestellt. Die ist nicht immer einfach. Manch einen hat das in Schwierigkeiten gebracht, so emotional. Aber ich habe sie jetzt positiv umformuliert, so dass sie uns hoffentlich ermutigt. Schließ doch mal kurz deine Augen. Und jetzt stell dir folgende Situation vor. Du siehst vor dir einen großen Kuchen. Auf diesem Kuchen sind zwei Ziffern draufgelegt. Künstlerisch, wirklich eine schöne Festtorte. Da steht eine 9 und eine 0. Dann schaust du in den Raum und du siehst, wow, alle deine Freunde sind da. Deine Familie, wir gehen jetzt über das Realistische hinaus. Selbst Leute, die schon gar nicht mehr leben, deine Eltern vielleicht oder dein Pastor, sind da. Und jetzt siehst du ein Mikrofon direkt neben dir. Und da siehst du eine Person nach der anderen sich hinstellen und dir eine Laudatio halten. Deine Kinder, wenn du welche hast, dein Ehepartner, dein Chef, deine Eltern. Alle reden auf einmal über dich und sie reden gute Dinge von dir. Und wenn du jetzt einen Stift dabei hättest und einen Block, könntest du das aufschreiben, was du gerne hören würdest an deinem 90. Geburtstag. Wie bist du bekannt gewesen? Wie war dein Charakter? Wofür standest du? Was waren deine Werte? Wie warst du als Vater? Wie warst du als Ehemann? Wie warst du als Sohn, als Tochter? Wie warst du als bester Freund? Als Mitarbeiter? Und wenn du das alles auf einer Liste aufgeschrieben hast, dann hast du, könnt ihr die Augen wieder aufmachen, vom Ende her gedacht. Du hast sozusagen das Ziel oder nahe am Ziel, mögen wir alle über 90, wenn du hast das Ziel angeschaut und kannst jetzt entscheiden, was machst du mit der Zeit von jetzt bis zu diesem Ziel? Was müsstest du verändern, damit tatsächlich das gesagt würde, was du dir heute wünschst? Ja, da ist vielleicht die ein oder andere Versöhnung fällig. Vielleicht musst du jemandem vergeben. Dinge, die schon lange zwischen dir und ihm oder ihr stehen. Es geht in engsten Familienkreisen so, zwischen Eltern und Kindern, Großeltern. Andere Verwandte, beste Freunde, die es früher mal waren, auf einmal nicht mehr sind, weil. Und du hättest gerne, dass die Person was anderes über dich sagt. Nämlich, hey, das ist ein super Kumpel, der ist zuverlässig, der ist treu, der hat mir auch immer verziehen, wenn ich mal daneben gehauen habe. Vielleicht ist das dann der Moment, wo du sagst, wow, das wäre jetzt meine Chance. Was wir oft übersehen, ist, dass die Ewigkeit eben nicht der eine Zielpunkt ist, an dem wir irgendwann ankommen. So, am besten, wenn wir 120 sind. Sondern ich habe gelernt, dass die Ewigkeit, so wie diese Bühnenumrandung, immer parallel zu meinem Lebensweg verläuft. Und keiner weiß, wann er diese Grenze überschreitet. Wir müssen ja nichts dafür können. Es kann ein Autounfall sein, wo jemand anderes Mist gebaut hat und das war's. Ein Busunglück, ein Zugunfall. Kann auch eine Krankheit sein. Oder der plötzliche Sekundentod, was es alles so gibt. Und dann stehen wir da. Ups, das war's. Das ist vorbei jetzt. Das Leben ist vorbei auf dieser Erde. Jetzt bin ich woanders. Und als Christen wissen wir, wo wir sind. Das ist kein schlechterer Ort. Wir haben nicht verloren, wir haben gewonnen. Amen. Hey, wir haben gewonnen. Wir haben eine Zusage. Verbrieft, mit Blut geschrieben von Jesus Christus. Jeder, der an mich glaubt, wird da sein, wo ich bin. Und er ist im Wohnungsbau-Business, das wissen wir. Er bereitet unsere Ankunft vor. Es wird eine gute Zeit. Ich sage das auch nicht deshalb, um uns Angst zu machen, dass wir diese Grenze überschreiten. Das ist so. Da kommen wir nicht drüber weg. Der Punkt kommt. Völlig in Ordnung. Aber ich sage es, damit wir die Zeit, die wir haben, nochmal ganz bewusst erkennen und sagen, hey, wir sind aber noch hier. Mein Schwiegerpapa Helmut ist jetzt nicht mehr hier. Er guckt jetzt vielleicht von oben zu und hört es auf eine andere Weise. Er kann hier auf dieser Erde erstmal gar nichts mehr verändern. Sein Leben ist gelebt. Und da wirst du nicht irgendwann auch sein. Aber wir haben noch ein paar Tage, Wochen, Monate, Jahre, vielleicht Jahrzehnte. Preis der Gott. Was machen wir damit? Bitte mach den einen Fehler nie. Es auf später zu verschieben. Ich lese es nicht vor, ich erzähle es kurz, es geht kürzer. Als meine Tochter geboren wurde, 2-3 Tage vorher, starb meine Großmutter. Meine Großmutter Agnes war Gründungsmitglied dieser Kirche. Sie war eine prophetliche Dame. Sehr resolut, sehr stark. Sie war ihr ganzes Leben lang Krankenschwester im St. Vinzenz Krankenhaus, oben am Berg. In der Männerstation, sie war super beliebt. Das war so eine Frau, die war damals, ja, 76 glaube ich, die hat immer Kraft, die war voller Energie, es war ein Energiebündel, immer. Solange ich meine Oma kannte, die war immer voll, manchmal ein bisschen viel Energie, so für uns Kinder. Ja, aber die war tough und ich dachte, die lebt ewig. Und dann kam der Moment, Herzinfarkt, ins Krankenhaus mit der Notaufnahme, Wiederbelebung im Krankenwagen und ab diesem Moment, wie so oft, Siechtum. Sie lag mit offenen Augen, der Rest von ihr war gelähmt, war unfähig, sich zu bewegen. Wir wussten nicht, kriegt sie noch was mit? Sie lag im Wohnzimmer bei uns in der Familie. Wir haben da ein extra Bett hingestellt, dass sie noch bei uns wohnte. Ich weiß nicht, wie viele Monate es waren. Mama weiß es vielleicht noch. 6 Monate. 6 Monate lebte sie immer noch bei uns. Aber dann kam trotzdem der Tag, wo sie es nicht mehr geschafft hat. Wo sie heimging. Ich habe die Beerdigung damals gemacht, ich weiß das noch. Wir wussten, sie ist daheim. Wenn wir sie auch gerne länger gehabt hätten. Aber was mich schockiert hat, war das Gespräch, was ich anschließend mit meiner Mutter hatte. Wir saßen zusammen in Hadamar in einem kleinen Café, so ein paar Tage nach der Beerdigung. Und sie weinte. Und sie sagte mir, wenn ich gewusst hätte, wie schnell das gehen könnte. Ich hätte ihr noch so viel sagen, noch so viel mit ihr machen wollen. Ich dachte doch, es ist noch so viel Zeit. Und dann kam der Moment, wo nichts mehr ging. Sie war zwar noch da, aber doch auch nicht mehr. Und als ich das hörte, da dachte ich, das ist jetzt 21 Jahre her. Ich dachte damals, ich möchte nicht in 20 Jahren vor meinen Kindern so stehen und sagen, boah, wenn einer meiner Elternteile stirbt, oh, ich hätte noch so viel machen wollen und sagen wollen. Ich möchte dann da stehen und möchte sagen, ich bereue nichts. Ich hatte alles, was ich wollte mit meinen Eltern. Die Zeiten, die mir wichtig waren, wir hatten Gemeinschaft. Wir haben uns geliebt, wir haben uns das auch gesagt. Wir haben miteinander Dinge gemacht. Und das war in grober Zusammenfassung meine letzten 20 Jahre. Aber daraus entstand es, aus diesem Erleben, aus diesem Erkennen, Mensch, das Leben ist so schnell vorbei. Und was mir bleibt, ist das Jetzt. Ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht. Ja, ist ja eine Predigt, muss ja auch eine Bibelstelle rein. Ich habe tatsächlich heute eigentlich nur einen Vers, den habe ich euch sogar noch unterteilt in 2 Hälften. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben, sagt Jesus. Wenn du das Evangelium auf einen Punkt reduzieren möchtest, was ich niemandem empfehle, ist so viel mehr, aber dann ist das eine sehr gute Gelegenheit zu sagen, Jesus ist gekommen, damit wir Leben im Überfluss haben. Leben im Überfluss. Was ist das eigentlich? Ich habe herausgefunden, dass viele Menschen heute gar nicht mehr wissen, was Leben ist. Vielleicht noch mit 20. Ah, dann kommt Familie, Kinder und all das. Arbeit, Karriere. Und damit 30 sprechen die Leute immer noch über Leben, aber viele haben es noch nicht mehr. Viele existieren noch, aber leben nicht mehr. Das Lachen ist verschwunden. Die Unbekümmertheit. Dann wird man 40 oder gar 50 Jahre alt. Man sieht, wie Leute sterben, die einem wichtig waren. Oder sogar noch älter. Kann ich noch nicht mitreden. Komm noch, wenn alles gut geht. Wo ist das Leben geblieben? Jesus sagt, er hat Leben für uns, nicht nur mit 20. Er hat Leben im Überfluss. Für mich mit 52. Für dich, wenn du 70, 80, 90 bist, genauso. Wenn du jünger bist auch. Leben im Überfluss. Ich mag dieses Bild, deswegen habe ich das genommen. Das sieht aus wie Überfluss an Leben, oder? Ja, ich weiß nicht, ob es echt ist, aber ich möchte echtes Leben. Und das hat Jesus für mich. Ich weiß nicht, Iris, ich glaube, du lässt das mit dem Lesen lieber sein heute. Ich glaube, ich lese das selbst. Wir haben eigentlich was geplant, aber das Wort, was hier für Leben steht, ist übrigens das Wort Zoe, Z-O-E. Ist heute wieder ein prominenter Mädchenname inzwischen, kommt aus dem Griechischen und bedeutet wörtlich ein Leben angefüllt mit Vitalität. Das ist das göttliche Leben. Überfließend, das Wort bedeutet über und jenseits dessen zu sein, was normal, besonders oder sogar außerordentlich ist. Es bedeutet eigentlich super Überfluss, wenn du das griechische Wort richtig interpretierst. Und das ist, was Jesus sagt. Ich bin gekommen, um euch nicht nur, so Leben wie alle haben. Nein, nein, nein. Es geht um die Form, dieses vitale Leben, dieses gefüllte Leben mit Gottes Kraft, mit Freude, mit auch mit Emotionen, ja. Und davon dann so viel, dass es super Überfluss meint. Mehr als die, die extrovertiert lachen können. Mehr! Und echt! Und tief! Und weit! Und in diesem Leben ist keine Angst. In diesem Leben kann auch Sorge sich nicht halten. Ich lebe seit, schätze ich mal, 15 Jahre angst- und sorgenfrei. Und ich sagte, ich habe vorher angst- und sorgenvoll gelebt. Ich kenne den Unterschied also, auch als Christ. Ich kann als Christ ganz viele Ängste und Sorgen pflegen, gar kein Problem. Kann ich sogar geistlich anstreichen, sieht sogar gut aus. Aber es verhindert, dass diese Form von Leben in mein Leben eintritt. Und seit ich keine Ängste und Sorgen in meinem Leben mehr erlaube, ja, die kommen, die versuchen da zu landen, doch, auch heute. Aber ich lasse sie nicht landen. Ich schicke sie ans Kreuz. Ich sage, Moment mal. Gott sagte, alle meine Sorgen soll ich auf ihn legen, weil er ist besorgt für mich. Okay, wenn Jesus sich Sorgen um mich macht, brauche ich mir keine Sorgen um mich zu machen, weil er hat eh mehr Plan. Okay, so viel ganz kurz zu dieser Stelle. In meinem Buch schreibe ich auch über die Ehekrise, die wir hatten. Es war eine knackige Krise. Wann war die vor? 17? 18? Raffi war ein Baby. Raffi war 18 Jahre. Unser zweites Kind war gerade da. Die Gemeinde wuchs. Wir hatten enorme Herausforderungen, gute Herausforderungen. Ich war voll beschäftigt. Iris hatte mit Kind und großem Haus zu tun. Und wir verloren uns aus dem Auge, obwohl wir uns jeden Tag sahen. Ich arbeitete ja größtenteils von zu Hause aus. Wir haben ja zu Hause das Gemeindebüro. Aber dennoch war es nachher so, dass wenn ich ihr begegnete, ich wie einer Schwester begegnete. Da war nicht mehr. Es war keine Leidenschaft mehr. Es war kein Interesse über dem hinaus, was eben eine Schwester ist. Und ich spürte von ihrer Seite was ähnlich. Da ist eine Krise gekommen, ohne dass jemand die Ehe gebrochen hätte oder in der Hinsicht irgendwas gewesen wäre, überhaupt nicht. Es war einfach der Alltag. Die Sorgen, die Ängste, die Beschäftigung selbst mit guten Dingen. Und ich erinnerte mich damals an meine eigenen Predigten, nämlich, dass ich, wenn ich etwas im Glauben ausspreche, und zwar beständig, ich Dinge ändern kann. Auch sehr pragmatische Dinge, bis hin zu Körperorganen, die beeinflussbar sind. Und so wusste ich, ich kann auch meine Ehe beeinflussen, ich kann meine Emotionen beeinflussen. Also begann ich das auszusprechen, was ich glaubte und wollte und nicht das, was ich fühlte. Gefühlt habe ich nicht viel. Aber ich habe ihr ein Versprechen gegeben. Am 28.07.1990 habe ich ihr versprochen, dass ich zu ihr stehe, sie lieben werde in guten und in schlechten Zeiten. Ja, am 18.06. schon standesamtlich. Und daran erinnerte ich mich. Also sagte ich, okay, ich werde jetzt genau das sagen, was ich entschieden hatte. Weil die Entscheidung habe ich nie verändert. Und fing an, meiner Frau Dinge zu sagen, die ich so lange Zeit nicht mehr gesagt habe, weil ich sie nicht so gefühlt habe. Ich sagte, Iris, du bist meine Traumfrau. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Ich liebe dich. Und das immer und immer und immer wieder. Wurde schon so ein bisschen misstrauisch. Warum sagt er das ständig? Aber es passierte was. Es passierte was in mir. Es dauerte ein paar Wochen, Monate, ich weiß nicht genau wie lange, aber es war eine Weile, bis in mir wieder Gefühle hochkamen, die dem entsprachen, was ich sagte. Und es war wirklich so, wie wenn du mir so eine rosarote Brille, die man ja oft anhat am Anfang, wenn ich die auf einmal wieder auf hatte und sah meine Frau als meine Geliebte, als meine Freundin, meine heiße junge Frau, die es ja auch war. Und das veränderte alles. Weil jetzt war es noch leichter, dieselben Worte auszusprechen und noch intensiver, weil die Gefühle waren wieder da. Und es war So krass stellenweise, dass ich dachte, ich habe ein Verhältnis mit meiner eigenen Frau. Und es hat sich nie wieder geändert. Das ist das Wichtige, was ich sagen will. Nicht, dass man mal sowas haben kann, sondern dass man es halten kann. Wir sagen das oft Ehepaaren, die nach 20, 30 Jahren, wo die Luft völlig raus ist. Ich sage, hol es doch zurück. Das geht doch nicht mehr. Warum sagen sie das? Weil in ihrer Umgebung alles so ausgegangen ist. Ich hatte neulich einen CEO von einer sehr großen Firma, der über Dach, also Deutschland, Österreich, Schweiz gesetzt war. Und der fragte mich da ein paar Sachen. Es wollte ein bisschen Mentoring und Coaching. Und ich fragte dann, okay, du bist CEO, du hast noch ein paar Mitgeschäftsführer deiner Firma. Wie viele von denen sind verheiratet? Dann sagte er, keiner mehr. Weil das ist der Punkt. Wenn du so weitermachst, wie du jetzt weitermachst, obwohl er war Christ, er war der einzige Christ in dem Unternehmen, sage ich, wenn du so weitermachst, endet es genauso. Die junge Frau hat zwei kleine Kinder gehabt, oder hat sie. Und so traf er eine Entscheidung, er sagt, okay, ich habe jetzt meinen Ausstieg eingeleitet. Hat super Gehalt, also glaub mir, in der Hinsicht würde man gern tauschen, aber nicht, was die Zeit belangt. Er hat sich jetzt entschieden, im sozialen Bereich zu wechseln, ist da eine Vorbereitung für all das, wird da auch gut verdienen, keine Frage, aber er hat die Reißleine gezogen und sagte, was mir wichtig ist, ist meine Ehe. Und wenn ich nie zu Hause bin, kann eine Ehe nicht blühen. Manchmal muss man einen Preis bezahlen für das, was wirklich wichtig ist. Ich möchte sagen, dass du für deine Gefühle verantwortlich bist, niemand anders. Nein, nicht der dich schlecht behandelt oder verraten oder betrogen oder geschlagen hat. Nein, du bist verantwortlich für deine Gefühle. Und die Gefühle solltest du steuern. Indem du die Worte und die Taten machst, zu denen du stehst, die dir entsprechen. Nicht deinen Gefühlen. Gefühle ändern sich. Ich habe es mal so witzig gesagt, wer von uns hätte noch sein Kind behalten in der Teenagerzeit, wenn er immer nach den Gefühlen gegangen wäre? Wisst, was ich meine, wenn ihr Teenager hattet. Da gibt es Zeiten, da fühlt sich das gerade gar nicht mehr gut an. Und da wird man alles tun, als dann auch mit dem Menschen abzuhängen. Aber wir wissen ja, die Zeiten gehen vorbei. Und wir haben eine Entscheidung getroffen. Das ist unser Kind. Egal, was kommt. Ich werde es lieben. Richtig? So, was wir mit dem Kind gemacht haben, geht auch mit dem Ehepartner. Und Jesus sagt, es geht sogar mit den Feinden. Ich meine, überleg mal. Jesus sagt, lieb deine Feinde. Da versuchen manche anzufangen. Ich sage dir, fang erst mal zu Hause an. Fang an, deine Ehefrau zu lieben. Gib ihr ein größeres Bekleidungsbudget für sich selbst. Okay, jetzt kommt wenig Applaus immer an der Stelle. Okay. Ich gehe in Quality Time auf 8 verschiedene Beziehungsebenen ein. Wir werden heute 3 davon anschauen und die auch nur knusprig und knackig. Aber doch so, dass du was mitnimmst. Und das ist mein Ziel. Erstmal, entweder ist dein Ehepartner der wichtigste Mensch in deinem Leben oder die Schwierigkeiten sind schon vorprogrammiert. Ja, wichtiger als Angela Merkel. Ja, die ist dir vielleicht nicht wichtig, aber gehen wir mal eine Ecke runter. Wichtiger als dein Chef, wichtiger als dein bester Kunde. Wichtiger als dein bester Freund oder deine beste Freundin ist dein Ehepartner. Wichtiger als deine Kinder ist dein Ehepartner. Oh weh, du verwechselst hier was. Die Kinder leiden, dein Ehepartner leidest und du zahlst die ganze Zeche durch Krisen und Schwierigkeiten, die du dir hättest ersparen können. Manche haben ja diese Affenliebe für die Kinder und so. Oh, die Kinder, alles für die Kinder. Vorsicht, die Kinder sind aus dem Haus. Wenn es erst richtig losgeht zu Hause und der Ehepartner bleibt, investiere in ihn. Gibt diesen schönen Namen, Happy Mommy. The Mommy are happy, everybody is happy. Es gilt aber auch für den Papa. The Puppy is happy, everybody is happy. So, das ist der wichtigste Job in der Ehe. Halte deinen Partner fröhlich. Woher soll ich das denn leisten? Auch gibt es schon ein paar Ideen für. Aber vielleicht für den Anfang empfehle ich mal eins, nämlich, hab Qualitätszeit mit deinem Ehepartner. Genau darum geht's gerade. Es gibt 3 Elemente, die wir uns jetzt knackig anschauen wollen, die wir brauchen für jede Qualitätszeit mit meinem Ehepartner. Das eine ist der Zeitrahmen. Das zweite ist der Ort. Und das dritte ist der Inhalt. Oder, das ist eben so ein Schrägstrich sein, die Aktivität. Okay, Zeitrahmen. Es sind immer die Inseln zu zweit, die dir Kraft geben für deine Familie, für deine Ehe. Zunächst mal Erste Ebene, kein Tag ohne Quickie Quality Time. Langsam, wenn er nicht aufgeregt sein, es geht nicht. Es geht jetzt hier nicht um, was du jetzt gerade vielleicht dachtest. Es geht tatsächlich um ein kurzes Zeitfenster jeden Tag. Es kann im Frühstückstisch sein, das kann abends sein, vorm Einschlafen, so 15 Minuten, wo man miteinander redet, einfach sich begegnet. Es gibt Leute, die haben ein Ritual eingeführt. Die haben, je nachdem wie du arbeitest, nachmittags um 16 Uhr haben die sich zu einer Tasse Tee einfach zusammengesetzt für 10 Minuten. Oder vielleicht ist es für dich die Abendessenszeit, die besser funktioniert. Oder früh morgens, wenn ihr beide aus dem Haus müsst, dass ihr dann eine Viertelstunde früher aufsteht und sagt, okay, die Zeit nehmen wir uns jetzt einfach miteinander zum Quickie-QT zu haben. Das zweite ist der Eheabend. Das meist unterschätzte Element in Quality Time überhaupt ist der Eheabend. Wenn du von dem ganzen Quality-Time-Projekt und Konzept nichts haben willst, oder nur eine Sache, dann nimm den Eheabend. Einen Abend die Woche, oder wenn du Schichtarbeiter bist, das kannst du auch vormittags machen, oder wann auch immer das passt. Eine Zeit, 2 bis 4 Stunden, nur du und dein Partner, niemand sonst. Keine Kinder, keine Leute, keine Freunde, ihr beiden. Maximal, wenn du im Kino sitzt, dürfen ein paar Leute neben dir sitzen, aber nicht jeder Eheabend sollte ein Kinoabend sein. Das dritte ist, jeden Tag, jedes Jahr 1 oder 2 Eheurlaube einzuplanen. Vielleicht sagst du, oh, das ist für mich nicht drin, weil es kostet Geld. Muss nichts kosten. Es kostet immer Organisation, aber Geld ist eine andere Sache. Wenn du Geld hast, hey, schönes Wellnesshotel, fantastisch, buch's. Machen wir selbst auch inzwischen gerne. Aber am Anfang war das Finanzielle ein bisschen schwieriger, also haben wir uns Möglichkeiten gesucht. Da waren mal Jugendherberge dabei oder auch zu Hause. Wir machen einen von unseren beiden Eheurlauben jedes Jahr zu Hause. Das bedeutet natürlich, wir sind alleine zu Hause. Aber ihr habt doch 3 Kinder. Ja, die gehen dann woanders hin. Ja. Wir haben fantastische Großeltern, die freuen sich und die Kinder freuen sich meistens auch. Und so haben sie dann eine gute Zeit bei den Großeltern und wir haben eine sturmfreie Bude zu Hause. Ja, ist das nicht unfair? Überhaupt nicht. Wenn deine Kinder verstehen, was ihr da tut, dass ihr an eurer Ehe arbeitet, damit sie jung und frisch und verliebt bleibt, wenn die wenigsten sagen, sondern die werden an all die Schulkameraden denken, wo nur noch die Mama daheim ist. Und sagen, hätten die es vielleicht auch mal gemacht, wäre es vielleicht anders ausgegangen. So, unsere Eltern geben sich wenigstens Mühe, dass es nicht so endet. Und machen was, das unterstützen wir. So, gerade ältere Kinder, die sehen das sehr, sehr stark schon. Und das ist gut, weil alles, was wertvoll ist, kostet was. Und dann schließlich beständig Gelegenheiten zu suchen, Zeit zusammen zu verbringen. Macht Sport zusammen, wenn es irgendwie passt. Sucht euch Hobbys, die ihr gemeinsam tun könnt. Also wir haben bei uns wenige Sachen, die nur einer von uns beiden tut. Wir versuchen immer, den anderen mitzunehmen in die Reise, wo wir gerade unterwegs sind. Hobby, Diät, sonst was. Manchmal mache ich sogar Diät ein bisschen was mit. Oder Ernährungstechnik, muss man eher sagen. Diät ist das ja nicht immer, das ist ja meistens einfach nur eine Umstellung. So, findet Dinge, die ihr zusammen tun könnt. Wir lieben es zusammen, joggen zu gehen oder ins Fitnessstudio. Wir lieben es zusammen, Star Trek zu gucken oder Science Fiction. Es gibt Filme, die mögen wir beide gerne oder Serien. Schaut, dass ihr so Dinge findet. Ja, das kostet vielleicht dann das ein oder andere, was du bisher immer alleine gemacht hast, vor allem wenn es den Großteil deiner freien Zeit gekostet hat. Aber sei bereit, diesen Preis zu zahlen, das lohnt sich. Gut, das zweite ist der Ort. Orte können sein Kino, Theater, Restaurant, Café, Eiscafé im Sommer wieder, die Bowlingbahn, das Billardbistro, das Schlafzimmer. Das gehört übrigens in die Eheabende fest mit rein. Es sei denn, ihr seid hier sehr experimentierfreudig. Sonst sollte das mit hineingehören. Ein Spaziergang gehört da als Idee mit rein. Oder das Auto. Ja, einfach vielleicht mit dem Auto mal irgendwo hinfahren und einen Sonnenuntergang zusammen anschauen. Wann habt ihr das letzte Mal gemacht? Oder war ich 19, 20? Genau. Warum nicht wieder mal? Warum nicht die Dinge tun, die man früher getan hat, wo man jung verliebt war? Oft stecken da Potenziale drin, die euer Leben wieder richtig erfrischen und begeistern, sodass der Überfluss wieder da ist, den Gott versprochen hat. Weil er hat die Ehe erfunden, wisst ihr, das ist seine Erfindung. Ist nicht vom Pastoren erfunden worden. Er ist eine gute Erfindung. Sicherer Ort. Selbst shoppen kann man zusammengehen, wenn ihr Männer eure Frauen sehr liebt oder ihr Frauen eure Männer und so weiter. Das ist eine gute Idee, wenn man die Tätigkeit oder das, was man tut, ein bisschen abwechselnd sagt. Hier, die Woche entscheide ich, was wir machen. Nächste Woche suchst du was aus, okay? Okay. Wir lassen uns mal drauf ein, auch wenn das erstmal vielleicht ein bisschen Nicht, dass es, was ich mir ausgesucht hätte, kann cool sein. Und wenn du kleine Kinder hast, ein Babysitting-Budget ist gut und hilfreich. Ja, wenn du jemand brauchst, dass er mal rauskommt aus dem Haus oder eben Oma oder eben Pateneltern fragen oder gegenseitig. Warum nicht als Ehepaar mal Freunde hat, die haben auch Kinder im ähnlichen Alter, sich einmal die Woche gegenseitig vertreten. Juhu, und schon ist das Problem gelöst und kostet keinen Cent. Also da seid erfinderisch. Gut ist es, die Termine lange im Voraus festzulegen, wenn eure Arbeitszeiten das erlauben. Und vor allem diese Termine zur Top-Priorität zu machen. Lass nicht verhandeln. QT ist festgeklopft. Ja, Inhalt und Aktivität. Da steht alles. Das Wichtigste steht zuerst. Ja. Ja, aber wie ist das bei Paaren über 50? Die Prioritätenliste bleibt so. Bei Paaren über 60? Auch. Bei Paaren über 70? Soweit denke ich noch nicht voraus, aber ich vermute, das bleibt auch. Die Häufigkeit mag sich reduzieren, aber die Wichtigkeit von sexueller Intimität für jedes Ehepaar ist nicht zu unterschätzen. Viele Therapeuten sagen, das ist der Kitt, der eine Ehe zusammenhält. Nicht der einzige, aber es ist ein wichtiger. Unterschätzt den nicht. Wenn der weggeht, sucht man es oft woanders und dann gibt es Schwierigkeiten. So, ich empfehle Männer immer, gib deiner Frau ein schönes Dessous-Budget, damit es nicht langweilig wird. Da kann man ja was für tun. Ah ja, mehr Tipps gibt es in meinem Buch. Mehr spare ich mir jetzt hier bei mir Kinder im Raum. Reden und Zuhören ist ganz wesentlicher Teil von jeder Ehe-QT. Nicht nur Sex. Reden und Zuhören ist wesentlich. Wenn ihr eine QT habt, ohne dass ihr miteinander euch ausgetauscht habt, war es keine. Also nur Kino ist keine QT. Man kann die Fahrt zum Kino nutzen, um zu reden. Das geht. Oder hinterher noch irgendwo was trinken. Das geht. Aber habt immer eine Zeit, wenigstens eine Viertelstunde, besser mehr, wo ihr einfach zusammensitzt und redet und euch austauscht. Über was und alles, wie gesagt, da gibt es 1000 Tipps auch in meinem Buch. Das kennen ja die meisten schon. Ich versuche das hier nur zu reaktivieren, weil ich weiß, wenn man so ein Buch mal, das ist 2014 erschienen, die Neuauflage jetzt letztes Jahr, das ist schnell hier rein und wieder raus und dann das Leben geht weiter. Aber hier sind so viele Schätze drin, grab sie aus, hol dir das Buch wieder mal raus. Schau rein, lies dir dieses Kapitel gerade über Ehe nochmal durch und schau mal, was sind Ideen, die du jetzt nochmal probieren könntest oder wieder reaktivierst. Ja, Romantik pflegen ist wichtig. Schau dir gute Filme an. Ich sage gute Filme. Filme, wo es nicht um Ehebruch geht und wo nicht der böse Ehemann endlich ersetzt wird durch diesen jungen Lover, der so hingebungsvoll der Ehefrau den Hof macht. Ja, diese Art von Filmen, wenn immer mehr war, gab es auch schon immer. Das sind keine romantisch fördernden Filme, das sind Ehebruchfilme. Das, was ich mir lange genug angucke, wird zu dem, was ich selbst tue. Das weiß man heute. Deswegen achte drauf, was das kleine Auge sieht. Wähle sorgsam. Du musst dir nicht jeden Mist angucken, nur weil es Superstars sind, die es verkörpern. Sei hier wählerisch. Ich habe in meinem Buch eine Liste mit einer ganzen Anzahl von Filmen, wo wir sagen, die kannst du dir angucken, aus diesem Aspekt zumindest heraus. Ist immer noch Geschmackssache, nicht alles gefällt jedem, aber hier ist die Ehen wert. Kerzen, Blumen, ein Kamin. Mein Grüner hat einen Kamin, gell? Kamin, das sind tolle Sachen, wenn ich sowas zur Verfügung habe. Macht es doch an, gerade jetzt in der Winterzeit, ist doch fantastisch. Genießt die Dinge, baut Romantik auf, schaut, wer hat was gerne und dann setzt es um. Und habt eure Eheurlaube ein- bis zweimal im Jahr. Habt auch hierfür ein Budget, plant die im Vorhinein. Schaut, was würdet ihr gerne mal zusammen machen, wo würdet ihr gerne mal hin, Städtetour, Wellnesshotel, Hockenheimring, keine Ahnung, was euch da so einfällt. Und habt Spaß, gemeinsame Dinge zu tun. Achtet immer darauf, dass ihr was zu lachen habt. Dass ihr Hobbys habt, die euch Spaß machen. Sport, dass ihr zusammen spielt. Verlernt das Spielen nicht, nur weil ihr älter geworden seid. Sucht die Art von Spiel, die euch Spaß macht. Probiert Dinge aus. Wir haben gerne diese Krimi-Dinner, die machen wir inzwischen jetzt ein paar Mal schon gemacht. Wo man sich verkleidet und dann ist man mit guten Freunden am Tisch. 10, 12 Leute manchmal. Oder 18 ist, glaube ich, Minimum. Und dann hat man einen Fall zu lösen mit so vorgefertigten Unterlagen und machen ein paar tolle Fotos vorher, nachher, weil wir sehen natürlich alle ganz anders aus. Dann hätte ich eigentlich mal eins mitbringen können, aber das wollte ich euch jetzt nicht zumuten. Aber da haben wir gemerkt, das macht uns Spaß, das ist cool. Das ist echt nett, mal einen Mafiosi zu spielen. Huhu. Oder ein Highlander oder was wir alles schon hatten. Gell? Ja. Coole Sachen. Ja, auf meiner Facebook-Seite könnt ihr die Bilder, glaube ich, noch finden, wenn ihr weiter zurückgeht. Hört zusammen Predigten an, auch das ist cool. Lest zusammen die Bibel. Habt geistliche Gemeinschaft, das macht unglaublich viel für eure Beziehung, wenn ihr eine geistige Ebene habt, wo ihr miteinander unterwegs seid. Im geistigen Dienst zusammen zu sein, Es ist fantastisch. Egal, was es ist. Selbst wenn es irgendein Backstage-Dienst ist, also wo ihr zusammen seid, das Ehepaar dient. Ob ihr es nicht, wir lieben das, wenn wir das sehen, weil wir das auch tun. Wir tun alles, was wir tun, zusammen. Und merken, da ist so eine Kraft, wenn Paare das zusammen tun. Ich sage euch, die Ehe, die wir heute nach, sind es schon 30 Jahre? Ja. Im Sommer. Die wir jetzt fast 30 Jahre haben, ist heute so viel besser als all die Jahre zuvor. Es ist so viel besser. Der Sex ist besser. Das Verständnis ist besser. Das Vertrauen ist besser. Das, was wir zusammen tun, ist besser. Wir sehen heute besser aus. In unseren Augen? Ja, ja. In unseren Augen ist es so. Also, okay. Ich springe jetzt zu den Quality Time mit Kindern. Haben wir noch Zeit dafür? Okay, das müssen wir jetzt wirklich ein bisschen springen. Denn Johannes 10 hat auch eine A-Hälfte, Johannes 10, Vers 10. Und da steht Folgendes. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und das Gestohlene zu schlachten und zu opfern und es zu verderben. Das ist die Übersetzung von Manfred Roth. Aber das ist, was er tut. Das ist die Einleitung der Bibelstelle, die wir am Anfang gesehen hatten. Dass Jesus gekommen ist, um das Leben zu bringen, Leben im Überfluss. Das ist die Einleitung davon. Ich muss das stark verkürzen. Es tut mir leid, aber meine Gedanken sind so viele dafür. Wenn deine Eltern noch leben, das ist, was ich auch immer wieder gefragt werde, wie fange ich denn Quality Time an? Wenn du noch Eltern hast, die leben, fang da an. Weil das normalerweise die Ersten sind, die gehen. Wenn die Eltern nicht mehr da sind, oder mancher will das auch nicht, finde raus, welche Art funktioniert. Nicht jeder will alles. Alte Eltern wollen oft gewisse Dinge überhaupt nicht mehr. Die wollen nicht mehr reisen, die wollen gewisse Dinge nicht mehr tun. Alles gut, findet einen Nenner, der euch beiden Spaß macht. Mit meinen Eltern reise ich alle 5 Jahre, mit jedem Einzelnen verreise ich für 3-4 Tage. Irgendwohin, wo sie gerne sind. Mit Papa war ich schon in Barcelona, in Rom. Jetzt vorletztes Jahr waren wir in Verdun, haben uns die Schlachtfelder angeschaut, haben noch meinen Sohn mitgenommen, meinen Raphael. Dresden waren wir, genau. Mit Mama war ich im König der Löwen in Hamburg. War ich schon in Tulsa, Oklahoma auf einer christlichen Konferenz. Und in Stade waren wir zusammen. Also, was Spaß macht. Wir haben jedes Jahr haben wir mehrere Treffen, wo wir uns 3, 4, 5 Stunden zusammentreffen. Einmal im Jahr einen ganzen Tag und alle 5 Jahre eine Reise. Das ist, wie wir es machen. Das funktioniert für uns. Und da könnt ihr jetzt schauen, funktioniert das für euch auch? Wollt ihr das überhaupt? Oder was geht bei euch? Manchmal sehe ich die Ideen von jemand anderem und entwickle dabei eigene. Das ist auch Ziel des Buches. Nicht alles kopieren, das macht oft keinen Sinn. Aber da ist wie so ein kleiner Brainstorming-Prozess, der angeht. Ich lese das und denke, das wird für mich nicht funktionieren. Aber wenn ich das ändere, dann wäre das cool. Okay, das meine ich. Findet euren Weg, nur verbringt Zeit mit euren Eltern. Denn das ist unendlich kostbar. Ihr wisst, wenn die Indianer sagen, dass wenn ein alter Mensch stirbt, ist es wie wenn eine Bibliothek abbrennt. Und oft sind so viele Dinge noch nicht gefragt worden, die du hinterher nie mehr fragen kannst. Ich habe eine Bildersammlung, ich habe 200.000-300.000 Fotos davon, einen Großteil eingescannte Bilder von meiner Familie. Und viele der Leute, die da drauf sind, die kannte ich gar nicht. Da habe ich dann immer wieder Papa geholt. Papa, wer ist das? Damit ich, wenn ich meinen Kindern irgendwann diese Bilder zeige, noch was sagen kann dazu. Sonst heißt es nur, das ist irgendeiner aus unserer Familie. Hey, wie traurig, da geht eine Familiengeschichte verschüttet. Die geht verloren. Und ihr wisst alle, es kommt der Zeitpunkt, wo auch der gelangweilteste Teenager fragt, wer bin ich eigentlich? Und Zukunft braucht Herkunft. Da wollen Leute wissen, wer ist mein Vater? Wer war mein Großvater? Was haben die gemacht? Wo ist meine Familie eigentlich her ursprünglich? Was haben die früher gemacht? Was waren die vom Beruf oder aus welcher Ecke Deutschlands oder Europas kamen die? Das ist so spannend. Und dann möchtest du doch jemanden sein, der Antworten hat, oder? Und verlass dich nicht auf deine Eltern, die sind irgendwann nicht mehr da. Merk dir Dinge, notiere sie dir. Wir haben History Days gemacht mit den Großeltern. Wir haben jeden einzelnen Besuch mit Videokamera, wo unsere Kinder noch kleiner waren. Und haben unsere Kinder haben Fragen gestellt und haben das alles gefilmt. Und irgendwann in 50 Jahren guckt vielleicht der Enkel von unseren Kindern das an und sagt, oh, das war der Urgroßvater. Und das erzählt er noch von seinem Urgroßvater. Das ist doch cool, oder? Quality Time ist so vielschichtig. Ihr könnt so viele Dinge dort mit hineinnehmen und mit rüber retten. Okay, gehen wir nochmal zu den Kindern. Ich habe hier eine Studie mit drin von Mr. Edwards, und Mr. Jukes, zwei völlig unterschiedliche Personen, die etwa in derselben Zeit gelebt haben. Und ich verrate euch hier mal nur das Ergebnis, sollte ich es finden. Nee, finde ich jetzt nicht. Habe hier eine falsche Seite aufgeschrieben. Ist egal. Ihr könnt es finden, wenn ihr es sucht. Wichtig ist, dass hierbei rauskam, dass die Leute, die mit Gott gegangen sind, dieser Mr. Edwards, der hat fantastische Leute hervorgebracht. Universitätsprofessoren, Richter, viele Geschäftsleute, viele Geistliche. Und der andere war ein gemeiner Gauner. Und seine Familiengeschichte ist ebenso nachverfolgt worden, über eben Generationen. Und da kam fast ausschließlich Verbrecher, Gewaltverbrecher, Vergewaltiger, Mörder bei raus. Ich glaube, zwei oder drei von dieser ganzen Familienlinie hatten jemals einen Beruf gelernt. Warum sage ich das? Weil es sehr entscheidend ist, wie wir mit unseren Kindern umgehen. Unsere Kinder werden zu dem, was sie bei uns sehen. Und nicht nur das, was sie sehen, sondern auch das, was sie mit uns erleben. Und hier haben wir eben Einfluss. Hier können wir Einfluss nehmen. Unsere Kinder werden uns überreicht von Anfang an als ein weißes Blatt Papier, wo nichts draufsteht. Und wir sind als Eltern die Ersten, die drauf schreiben dürfen. Was schreiben wir drauf? Niemand von uns hat eine Lehre gemacht zur Vater- oder Mutterschaft, oder? Wir alle waren es auf einmal. Und dann heißt es, okay, und was ist ein Vater? Ja, ich weiß, dass ein Vater ist, weil ich einen Vater habe. Okay, also ist das erstmal meine Grenze. Aber wie wäre das, wenn ich diese Grenze erweitere? Und sage, ich entwickle mich, ich lese gute Bücher drüber. Ich schaue mir Leute an, die weiter sind als ich und frage die, wie machst denn du das? Oder wie hast denn du das gemacht? Ich frage meine Eltern. Und bin ich zu stolz zu sagen, hey, ich bin Lernender. Ich brauche eine Menge Weisheit und Hilfe. Ich weiß, dass es kein zu spät gibt. Vielleicht hörst du das jetzt und sagst, meine Kinder sind längst erwachsen. Leute, das ist so schön, überhaupt Kinder zu haben. Ich kenne Menschen, die hätten so gerne welche. Die haben keine. Und wir, die wir welche haben, wissen manchmal nicht zu schätzen, was das bedeutet. Wenn du weißt, wenn du diesen Planeten verlässt, bleibt etwas zurück, jemand zurück. Deine Familienlinie geht weiter. Alleine dieses. Ist das nicht ein Geschenk? Pflege es. Gib deinen Kindern das Beste, was du hast. Und das ist nicht dein Geld. Das ist nicht das, was du irgendwann vererbst. Es ist dein Vermächtnis. Es ist das, was du im Leben gelernt hast. Das, wofür du stehst. Es sind deine Werte. Es ist deine Zeit. Zeit ist die Form von Liebe, die jeder versteht. Und die immer etwas bewirkt. Im Galater 6, Vers 9 heißt es, lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Wenn ihr länger schon hier in dieser Kirche seid, wisst ihr, mein Wahlspruch ist, tu das Richtige beständig und du hast Erfolg. Das Richtige tun, die Bibel sagt uns, was richtig und falsch ist. Aber Beständigkeit ist unsere Entscheidung, ist unser Charakter, der Dinge durchzieht, auch wenn mal nichts zu sehen ist, auch wenn es mal schwierig ist. Und dann aber zu erwarten, dass es blüht und dass Früchte zu sehen sind. Und es geht hier um Beziehungen. Wisst ihr, meine Kinder haben gewisse Ausflüge in die Welt nie gemacht. Es gibt Leute, die sagen, kleine Kinder, kleine Sorgen. Es gibt Leute, die sagen das, und zwar die meisten. Wir haben das von Anfang an immer umgekehrt und sagen, kleine Kinder, kleine Segen, große Kinder, großer Segen. Was du mit deinem Munde aussprichst und mit deinem Herz glaubst, wird immer eine Auswirkung haben. Erwarte, dass der Segen wächst und zunimmt, dass deine Kinder, deine nachher erwachsenen Kinder mit dir so umgehen, wie du heute mit deinen erwachsenen Eltern umgehst. Oh, jetzt ist jemand erschrocken. Dann änders. Änder, wie du mit deinen Eltern umgehst. Bitte sie um Vergebung. Ehre deine Eltern, auch wenn sie Fehler gemacht haben. Und das haben sie, sonst wären es keine Eltern. Wenn du Vater oder Mutter bist, du hast Fehler gemacht. Das geht gar nicht ohne. Weil wir es nie gelernt haben. Wir lernen in the job, während wir es tun. Und wir brauchen die Vergebung unserer Kinder. Und unsere Eltern brauchen die von uns. Vielleicht ist das der Punkt, warum du heute hier bist. Dass du eine Entscheidung triffst, deinen Eltern zu vergeben. Es lohnt sich durchzuhalten, das Richtige zu tun, auch wenn man es nicht immer in der Form sieht, wie man es gerne hätte. Ich habe die Nacht einen sehr eindrucksvollen Traum gehabt. Ich träumte, oder ein Teil des Traums war, dass ich in einem großen Gebäude Lichter reparieren sollte. Es war ein sehr hohes Gebäude, bestimmt 10 Meter hoch. Also der Raum des Gebäudes war so hoch, ein riesengroßer Raum. Und was mir eben während der Lobpreiszeit nochmal klar wurde, ist, Gott sagte mir in diesem Traum, dass ich die bunten Lichter reparieren sollte. Da waren viele Lampen durch, die brennten nicht mehr. Und ich musste denken, die bunten Lichter, das war nicht wie jetzt hier, gibt es auch ein bisschen Farbe, das waren bunte Lichter, das war so, hey, wie so eine Disco oder so, das waren bunte Lampen, wie bei einer Feier. Und dachte ich, hey, wir als Christen, wir haben doch die Aufgabe, das Lachen wiederherzustellen. Weil Gott sagt, die Freude am Herrn soll unsere Stärke sein. Und wenn Freude kommt, dann kommen wir dahin, wo unsere Kinder heute sind. Wir kehren sozusagen zurück zu dem wichtigsten Element der Kindheit. Freude, Lachen, Glauben, unbekümmert sein. Das, was wir oft verlieren, wenn wir älter werden. In dem Alter wusstest du noch, dass du der wichtigste Mensch auf der Welt warst. Wenn ich heute frage, denkst du, du bist der wichtigste Mensch auf der Welt? Schwierige Frage. Nein, natürlich nicht. Was aber, wenn Gott so über dich denkt? Und zwar über jeden. Ja, weil er Gott ist, tut er das. So bezeichnet er dich. Er sagt, er liebt dich so sehr, wie er Jesus liebt. Ich weiß nicht, ob es da eine Steigerung zu gibt. Ich glaube nicht. Bitte steht doch mit mir. Ich möchte dich fragen, ob du diesem Jesus Christus, der gesagt hat, ich bin gekommen, um das Leben zu bringen, Leben im Überfluss, ob du diesem Jesus Christus einmal gesagt hast, ich will dir nachfolgen, vergib mir meine Sünden und sei mein Herr. Weil das ist der Eintritt für den Himmel. Das ist, was die Bibel uns beschreibt. Alles andere ist hinzugetextet oder religiös verfremdet. Das ist, was die Bibel sagt. Glaubet an mich, tu Buße über die Vergangenheit, ich vergebe dir und alles ist gut. Und du gehst durch dieses Leben mit mir und du gehst in die Ewigkeit zu mir. Okay. Und wir machen das in jedem Gottesdienst. Wir fragen, ist jemand hier? Ich frage, bist du hier heute und sagst, das habe ich so nie gemacht. Ich bin vielleicht in irgendeiner Kirche, ich bin vielleicht sogar Pastor, keine Ahnung, ich kenne nicht jeden hier. Das ist alles nicht relevant. Unsere Kirchenzugehörigkeit wird im Himmel ziemlich sicher nicht abgefragt, sondern unsere Beziehung. Die wichtigste QT, habe ich im 8. Kapitel geschrieben, ist die Beziehung zu Gott. Und die ist real. Und ich frage dich, möchtest du diese Beziehung mit Gott installieren und inszenieren heute Morgen hier im Christuszentrum? Dann zeig es mir doch mal mit einem Handzeichen. Ist jemand, der sagt, das möchte ich heute tun. Ich möchte heute mein Leben diesem Gott geben. Ich möchte ihn um Vergebung bitten und ich möchte mit ihm leben. Nur mutig. Wenn jemand da ist, ich sehe die Hand, danke. Mein Wecker klingelt. Vielleicht klingelt es für einen von euch. Ist noch jemand da, wo du spürst, der Herr klingelt gerade und sagt, hey, du bist eigentlich gemeint. Ich glaube nicht, dass es nur eine ist, glaube ich nicht. Pass auf, wir machen Folgendes. Wir beten jetzt zusammen ein Gebet. Das ist ein ziemlich einfaches Gebet und es beinhaltet genau das, was ich eben gesagt habe. Und wenn du das möchtest, sprich es mit. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und ich bringe dir jetzt alle meine Sünden. Es tut mir leid, Herr. Bitte vergib mir. Wasch mich rein. Ich entscheide mich heute. Ich will dir nachfolgen, Jesus. Von heute an bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr. Amen. Amen. Wunderbar. Und jetzt sage ich noch was. Wir haben hier vorne zwei Persönlichkeiten stehen. Die Maria und der Wolfgang. Und wenn der Gottesdienst vorbei ist, so in 20, 30 Minuten, dann werden die auch hier vorne stehen. Und wenn du dieses Gebet für dich gesprochen hast heute, dann haben wir eine Kleinigkeit, die wir dir gerne noch schenken möchten. Und wir möchten noch ganz persönlich für dich beten, damit du einen guten Start mit diesem Gott hast. So, auch wenn du dich jetzt nicht gemeldet hast, geh nicht an den beiden vorbei, ohne dieses Angebot wahrzunehmen. Das ist meine Empfehlung. Weil diese Entscheidung ist die wichtigste, die du je in deinem Leben getroffen hast. Es gibt keine Steigerung. Nicht mal die Entscheidung für deine Frau oder deinen Mann. Nicht mal die Entscheidung für deine Kinder. Ja, einige Leute sagen, ich bin radikal. Ich bin Extremist. Oh ja. Ich bin extrem gesegnet. Ich bin extrem geheilt. Ich bin extrem verbunden mit Gott. Wenn du das extrem findest, 100% schuldig. Das bin ich. Und das hat er für dich. Ich rede von einer realen Beziehung zu Gott. Und diese reale Beziehung, die haben ja heute, die haben einige Leute getroffen und eine davon wird dann heute etwas folgen lassen. Aber jetzt übergebe ich an meine liebe Frau, die wird hierzu noch ein paar Worte sagen. Bitte nehmt Platz.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd Zetrümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.